Ja, schön, dass ich heute Morgen bei euch, bei Ihnen sein kann. Und als allererstes lade ich Sie ein, dass Sie sich jetzt so setzen, dass Sie die nächste Zeit richtig gut hören und sehen können, dass wir nicht alle heute Abend eine Tube Voltaren brauchen, um unsere verzerrten Nacken wieder hinzukriegen. Auch wenn wir dann alle wie im Bus sitzen, so hintereinander, das ist halt jetzt so, aber drehen Sie sich richtig, buckeln Sie sich nochmal gut zurecht, dass Sie gut sehen, dass Sie gut hören können. Hoffe, Getränke haben Sie alles, dass Sie da noch auch zwischendurch oder was zu essen, was Sie gerade noch haben, fühlen Sie sich da ganz entspannt und ganz frei. Ich stelle mich Ihnen gerne erst einmal vor, damit Sie wissen, mit wem Sie es heute Morgen hier zu tun haben. Mein Name ist Tamara Hinz und ich komme aus Schwalmtal. Wissen Sie wahrscheinlich überhaupt nicht, wo das ist. Ich hatte gestern Abend schon eine Veranstaltung in Schesel. Und dann sagte ich, wo ist ein Schwalmtal? Da habe ich gesagt, wo ist ein Schesel? Also das ist wirklich sehr unbekannt. Am Niederrhein ist das. Also wenn Sie sich so Düsseldorf denken und dann noch eine ganze Ecke weiter Richtung Westen. Also wir wohnen so kurz vor der holländischen Grenze. Ungefähr 4, 4,5 Stunden von hier entfernt. Dort lebe ich, dort arbeite ich als Buchautorin und Referentin für Lebens- und Glaubensfragen. Ich habe also beruflich zwei Standbeine. Das eine ist das Schreiben und das andere sind Vorträge, die ich halte auf zum Beispiel solchen Veranstaltungen wie hier heute bei Ihnen. Ladies Night, Ladies Lounge, Ladies Dinner, was es alles so gibt. Frauentagungen, ich mache auch sehr gerne Frauenwochenendfreizeit. Zeiten, also wie gesagt, hauptsächlich mit Frauen und ich mache das sehr, 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 sehr gerne. Denn, und das werden Sie vielleicht auch schon festgestellt haben hier so, da wo Frauen miteinander unterwegs sind und miteinander in die Begegnung kommen, da wird es sehr schnell sehr persönlich, wir sprechen sehr schnell über die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben und das ist doch das, was uns weiterbringt. Wenn wir auch ein bisschen unser Herz öffnen und sagen, hey, so sieht's bei mir aus und damit habe ich ein Thema, damit habe ich vielleicht auch ein Problem, wenn wir damit in den Austausch gehen. Es hilft ja niemandem, wenn wir so zusammen sind und alle sagen, boah, ich bin so toll und kriege mein Leben super unter die Füße. Und in Wirklichkeit sieht's bei jedem von uns ja auch manchmal anders aus und wir haben auch unsere Tiefen und unsere schweren Zeiten, die wir so durchmachen. Soweit, vielleicht noch genau, ich bin verheiratet, jetzt schon seit 40 Jahren, also richtig, richtig lang. Und wir haben 4 Kinder, die natürlich keine Kinder mehr sind, sondern längst Erwachsene, alle so um die 30, 30 plus. Und wir haben bereits 3 Enkelkinder. Und wenn ich mich so umschaue, könnt ihr mir vorstellen, dass die ein oder andere von euch auch in einer ähnlichen Lebensphase ist. Und das ist nochmal eine sehr, sehr schöne Zeit. Soweit zu meiner Person und natürlich könnt ihr mich auch gerne, ich bin ins Du gerutscht, also mache ich jetzt einfach. Wer jetzt von Ihnen hier ist, der und sagt, ich will aber nicht geduzt werden, ja, der, das ist jetzt aber so. Also dann bitte ich Sie für sich persönlich, das Sie zu hören. Ich möchte niemandem jetzt so zu nahe treten, aber ich kann in meinem Vortrag natürlich auch nicht immer hin und her switchen und ich bin mehr so der Du-Mensch. Also hören Sie das für sich so zurecht, wie es für Sie passend ist. Also gerne, wenn hinterher noch Fragen sind oder so, könnt ihr mich auch gerne noch ansprechen. Soweit ganz grob zu meiner Person und wir können durchstarten mit dem Vortrag unter dem Thema Vorbei und Vergessen. Wirklich? Ich glaube, das ist tatsächlich ein super, super wichtiges Thema. Wir alle, die wir hier heute Morgen sitzen, bringen ja eine Geschichte mit, eine Biografie mit. Und da viele von uns ja auch schon, ich ja auch, in einem fortgeschrittenen Alter sind, also keine ganz jungen Frauen mehr, bringen wir es teilweise sogar schon eine recht lange Geschichte mit. Und in dieser Geschichte steckt, und das möchte ich vorab wirklich auch nochmal sehr hervorheben, ganz viel, wahrscheinlich bei fast jedem von Ihnen, ganz viel Gutes, ganz viel Starkes. Ganz viel, wo wir drauf zurückblicken können oder vielleicht auch jetzt gerade so draufblicken und sagen, hey, das ist richtig gut. Da bin ich so beschenkt worden. Vielleicht mit einer guten Ausgangssituation, vielleicht mit einer guten Familie, vielleicht mit einem schönen Lebensumfeld. Also viele Sachen, wo wir sagen können, da kann ich dankbar für sein. Und diese Dankbarkeit, die sollten wir tatsächlich auch immer wieder zum Ausdruck bringen. Wir haben ja ganz am Anfang das Lied gesungen, Lobe den Herrn, meine Seele. Ne? Das ist aus der Bibel, ein Zitat aus der Bibel, aus einem der Psalmen, das sind so Gebetstexte in der Bibel. Und da sagt einer zu sich selbst, also zu seiner eigenen Seele, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und in der heutigen Psychologie ist das Thema Dankbarkeit wieder ganz weit oben, weil man einfach feststellt, Menschen, die dankbar sind für das, was sie haben und was ihnen geschenkt wurde, die sind in der Regel psychisch und körperlich und mental gesünder als Menschen, die eben immer nur das Negative sehen und über alles schimpfen und sich so fokussieren auf das, was im Leben nicht gut gelaufen ist. Also das vorab. Wir haben da eine Menge, wo wir immer wieder drauf schauen können und sagen können, danke, danke, das ist richtig toll, dass ich das in meinem Leben so erfahren darf oder erfahren durfte. Aber naturgemäß sind das ja nicht die Sachen, die uns zu schaffen machen, sondern es sind ja die anderen Dinge, die schweren Zeiten, Menschen, die uns verletzt haben. Krisenzeiten im Leben, Schicksalsschläge, die wir erlebt haben und die wir nie so richtig unter die Füße bekommen sind, das sind ja in der Regel die Themen, die uns so beschäftigen. Und bezüglich dieser Dinge leben manche Menschen tatsächlich nach dem Motto vorbei und vergessen. Ach, das war früher irgendwann mal, das hat mit mir heute gar nichts mehr zu tun, muss ich mich nicht mit beschäftigen. Und man merkt dann, und das merkt man tatsächlich oft eher so in der Lebensmitte plus, so einfach geht das nicht. Das, was vielleicht mit mir gemacht wurde, das, was ich erlebt habe, die Dinge, wo ich verletzt worden bin, die kann ich nicht einfach so abstreifen, sondern die sitzen manchmal ganz, ganz tief und sie wirken bis in die Gegenwart hinein. Heißt, wenn du in deinem Leben so ein Thema hast, was immer und immer wieder aufploppt. Egal, wie die Lebensumstände sich verändern und wie auch die Lebensphasen sich verändern, aber wo du merkst, ja, das ist immer und immer und immer wieder ein Thema bei mir. Oder mit diesem Menschen oder diesen Menschen oder einem bestimmten Menschentyp habe ich immer und immer und immer wieder Probleme. Dann lohnt sich durchaus ein Blick in die eigene Geschichte, um mal zu schauen, woher das denn kommt. Dieser Blick in die eigene Geschichte, und das ist mir immer ganz wichtig dazu zu sagen, hat nicht zum Ziel, andere anzuklagen und zu beschuldigen und denen dann die Schuld daran zu geben, dass ich in meinem Leben hier und heute nicht auf die Füße komme oder in manchen Bereichen riesige Probleme habe. Diese Opferhaltung, in die wir mit so einem Denken reinrutschen, die tut uns überhaupt nicht gut. Die verhindert, dass wir gucken, wie können wir denn hier und heute Verantwortung für unser Leben übernehmen. Also das ist nicht wirklich hilfreich und das ist auch nicht Sinn der Sache. Nein, es geht einfach darum, das eigene Gewordensein etwas besser zu verstehen. Du kannst dann sagen, klar, habe ich an diesem Punkt oder mit diesem Menschen oder mit dieser Situation große Probleme. Das ist bei meiner Geschichte und in meiner Situation ganz normal. Das ist vielleicht nicht gut. Und ich muss an diese Themen drangehen, damit eben auch Veränderung und Befreiung da reinkommt. Aber in all dem begegne ich mir selbst mit ganz viel Wertschätzung und liebevollem Zugewandtsein und mache mich selbst nicht noch zusätzlich fertig, weil ich so unmöglich bin und weil ich dieses und jenes nicht unter die Füße kriege. Sondern ich schaue mich so an, wie Gott ja uns auch anschaut, voller Liebe und voller Verständnis. Bei diesem Blick in die eigene Geschichte kommen natürlich bei jeder von uns ganz unterschiedliche Themen hoch. Vielleicht zum Beispiel hast du irgendwann in deinem Leben massive Schicksalsschläge erlebt. Und bis heute haderst du damit und sagst, Mensch, warum ist mir das passiert? Warum ausgerechnet mir? Vielleicht hat sich bei dir auch dadurch so eine Grundüberzeugung gebildet, ja, ich hänge sowieso auf der Schattenseite des Lebens. Andere, ja, die haben irgendwie immer Glück, oder fromm ausgedrückt, die haben dann so von Gott werden die gesegnet, aber ich kriege davon irgendwie nichts ab. Die Grundüberzeugung ist, ja, ich stehe auf der Schattenseite des Lebens und bei mir läuft's immer nicht gut. Vielleicht bist du irgendwann im Leben von Menschen sehr, sehr, sehr verletzt worden. Das hat was mit dir gemacht. Und du hast bis heute immer wieder mit diesen Themen zu tun. Das kommt immer wieder hoch. Vielleicht bist du selbst an irgendeiner Stelle schuldig geworden. Oder meinst, dass du schuldig geworden bist, wie auch immer. Da muss man dann ja auch nochmal genauer hingucken. Ich sprach, glaube ich, vor 2 Wochen war das mit einer Frau, die war so Anfang 50, die hatte in ganz jungen Jahren, so mit, weiß ich nicht, 15 oder so, ein Kind abgetrieben. Das war auch gar nicht so ihr Wunsch damals gewesen, sondern die Eltern haben da sehr auf sie eingewirkt, ne, nach dem Motto, soll keiner wissen, soll keiner merken und so, ne? Und jetzt war sie so um die 50 und sie wollte dieses Thema nicht los. Immer wieder, wenn sie einen jungen Mann oder eine junge Frau gesehen hat, hat sie gedacht, das könnte jetzt mein Kind sein. Aber ich wollte dieses Kind nicht. Und sie ist mit dieser Last nicht klargekommen. Das ist nun etwas sehr, sehr Dramatisches, so würden wir das so einstufen. Aber vielleicht sind es bei dir ganz andere Sachen, vielleicht Kleinigkeiten, wo du sagst, das lässt mich einfach nicht mehr los. Es kommt immer wieder hoch. Und all diese Dinge, die machen etwas mit uns. Die bewirken, dass wir negative Grundüberzeugungen in uns tragen, die dann eben mit uns mitgehen. Und über diese negativen Grundüberzeugungen möchte ich heute Morgen ein wenig mit euch sprechen. Und wir werden es vom Ablauf, sage ich kurz noch davor, so machen. Ich werde den größten Teil des Vortrags jetzt erst einmal halten. Dann machen wir aber eine Gesprächspause, wo ihr an den Tischen die Möglichkeit habt, darüber ins Gespräch zu kommen. Denn ich denke, auch im Laufe eines Vortrags kommen einem ja ganz viele Gedanken. Und wir alle haben ja schon ganz viele Erfahrungen im Leben gemacht, haben ganz viele vielleicht gute Wege gefunden. Wie komme ich mit dieser oder jener Situation gut klar? Und da finde ich den Austausch im Miteinander immer sehr, sehr kostbar. Also das nur kurz, dass ihr wisst, so ist der Ablauf. Und dann mache ich von hier vorne noch einen Schluss, aber das ist dann wirklich nur noch ganz, ganz kurz. Bevor ich noch ein bisschen mehr zu diesem Thema negative Grundüberzeugung sagen, möchte ich euch aber erstmal mit in meine eigene Biografie nehmen, um zu zeigen oder deutlich zu machen, wie das so sein kann oder um ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen, Praxis an diese Theorie ranzubringen. Ich komme aus einer Alkoholikerfamilie. Meine Mutter war Alkoholikerin und sie war auch medikamentenabhängig. Und in unserer Familie waren 2 Dinge, die man jetzt erstmal wahrscheinlich nicht damit in Verbindung bringen würde. Wir waren eine sehr gut situierte Familie. Und das sage ich nicht, um mich in irgendeiner Weise hervorzutun, sondern um deutlich zu machen, diese ganzen Themen von dysfunktionalen Familien, dazu gehört eben zum Beispiel Suchtthematik, dazu gehört Eiseskälte, wo keine Emotionen, keine Kommunikation läuft zwischen Eltern und Kindern, dazu gehört Gewalt, emotionale, verbale, aber auch körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt. All diese Dinge sind keine Themen von bestimmten Schichten, sondern sie kommen in allen sozialen Schichten vor. Und die zweite Besonderheit war bei uns, die wir waren eine durchaus sehr fromme Familie. Auch das mag für dich ein bisschen komisch sein. Du sagst, wie gläubige Leute, fromme Leute, wie kann das denn dann sein? Ja, aber wer lange genug in Kirche und Gemeinde unterwegs ist, der weiß, dass es unter uns alles gibt, was es woanders auch gibt. Und dass hinter den Fassaden unserer gut bürgerlichen, vielleicht sogar frommen Familien manchmal eine große, große Not ist, die wir aber nicht hervorbringen, weil die Fassade eben so stark ist. Meine Mutter, die ist dann schon sehr früh gestorben. Sie war erst 45, als sie an den Folgen der Sucht gestorben ist. Ich war dann mal 17. Aber bis dahin in dieser Kindheit und Jugend in einer Suchtfamilie habe ich eben schon jede Menge Schräglagen entwickelt. Jede Menge ungute Denk- und Verhaltensmuster entwickelt. Jede Menge negative Grundüberzeugung über mich und über das Leben so mitgenommen. Und wer von euch selbst aus einer dysfunktionalen Familie kommt, der wird wissen, dass Kinder aus solchen Familien einfach unheimliche Defizite haben, ne? Weil die normale Versorgung der Eltern und auch die Liebe der Eltern nicht so fließt, wie sie normalerweise fließen sollte. Und Kinder sind dann immer sehr unterversorgt. Alles dreht sich um die Sucht, in unserem Fall jetzt alles um die Sucht und die Beschaffung der Suchtmittel. Oder eben, wenn es andere Probleme gibt, dann dreht sich alles darum und die Kinder, die fallen dann eben oft so hinten runter, ne, und kriegen nicht das ab, auch an Liebe, an Wertschätzung, was sie eigentlich bräuchten. Und so würde ich sagen, habe ich da schon wirklich eine Menge Schräglagen entwickelt. Wenn ich erzähle, meine Mama ist mit 17 gestorben, dann sagen ganz viele Leute, ach, wie schrecklich, hast du so früh deine Mutter verloren. Ich fand es nicht schrecklich. Ich war froh, dass diese Zeit meiner Kindheit endlich vorbei war. All die Scham, all die Panik, ne, was passiert jetzt wieder? All die, diese Unruhe, die Kinder dann ständig haben, die Ängste, was passiert jetzt wieder? Eskaliert das jetzt wieder und so weiter? All das war endlich vorbei. Und ich habe eben auch gedacht, vorbei und vergessen. Jetzt starte ich in mein neues Leben. Zum damaligen Zeitpunkt war ich schon mit meinem Mann zusammen. Also wir sind eines dieser ganz frühen Pärchen. Ich war 15 oder 16, als wir so zusammenkamen. Und wir haben dann auch schon sehr früh geheiratet. Ich war 19, mein Mann war 21. Also wenn ich euch jetzt meine Hochzeitsbilder zeigen würde, ihr würdet euch totlachen, ne? Ich sagte das gestern Abend schon, wir sahen wirklich aus, als gehen wir zur Konfirmation. Absolut so blutjung. Aber wir haben das ernst gemeint und sind heute wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir auf diese 40 Jahre Ehe jetzt schon zurückblicken können und mit all den Höhen und Tiefen, die jede Beziehung so mit sich bringt. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir beide noch in unseren ursprünglichen Berufen tätig. Ich war in einem pädagogischen Bereich tätig als Erzieherin, mein Mann war Polizeibeamter, aber wir hatten dann beide so den Eindruck von Gott, dass wir so unsere ganze Zeit und unsere Kraft in den Bau von Gemeinde, von Kirche stecken sollen, also in den Bau des Reiches Gottes. Und so haben wir unsere Berufe hinter uns gelassen und sind dann noch nach Wiedenest, an die BTA Wiedenest gegangen, haben da 3 Jahre studiert und sind dann tatsächlich in den sogenannten vollzeitlichen Dienst gegangen. Mein Mann als Pastor einer, wie bei euch hier, Baptistengemeinde. Bis zum Ende dieses Jahres war das auch noch so. Und ich als dazugehörige Frau mit all den Aufgaben und Arbeiten, die das früher noch so mit sich brachte. Zeitgleich haben wir 4 Kinder bekommen, ich habe die bekommen. Und soweit lief eigentlich alles ganz gut. Wobei, wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, dann stelle ich immer wieder fest, es gab damals schon so Löcher, in die ich immer reingefallen bin. Zeiten, wo ich gedacht habe, ich bin nicht gut genug. Als Mutter zum Beispiel. Oder ich müsste mehr leisten oder ich müsste einfach anders sein. Ich war mit mir selbst überhaupt nicht rund. Ich konnte mich selbst überhaupt nicht lieben und annehmen, so wie ich bin. Und das hat mich immer wieder in tiefe Löcher gestürzt. Aber das werdet ihr bestätigen können, wenn man so in der Rushhour des Lebens unterwegs ist und viel zu tun hat und gefordert ist mit Familie und Job und so weiter, dann rutschen diese ganzen Themen nach hinten und man funktioniert halt. Das ist auch gut, dass das so ist. Aber in der Lebensmitte war es dann vorbei mit vorbei und vergessen. Dann rutschte ich immer mehr in so eine Krise rein und das begann bei mir mit Panikattacken, die ich immer öfter hatte, so in öffentlichen Räumen, und ich rutschte dann immer weiter in eine Erschöpfungsdepression, in der ich dann schließlich landete. Ja, und dann musste ich wirklich da an viele Themen nochmal ran. Da blieb mir gar nichts anderes übrig. Ich hatte gute professionelle therapeutische Unterstützung. Ich musste auch eine Zeit lang Medikamente nehmen, um mich zu stabilisieren. Ich habe in der Zeit viel in der Bibel gelesen, viel gebetet. Der Glaube hat mir da unglaublich viel Kraft gegeben. Ich hatte viele liebe Menschen um mich herum, die für mich gebetet haben. Und dieses ganze Paket hat dazu beigetragen, dass Gott mich wieder auf die Füße gebracht hat und ich gesund wurde und ich jetzt ja schon seit vielen, vielen Jahren ja anders drauf bin und mich befreit und geheilt fühle und merke, hey, dass diese Zeit ist nun wirklich vorbei und sie ist geheilt und sie ist ein Teil meiner Biografie, ja, ne, das gehört mir dazu, aber es macht nichts mehr mit mir. Du hast ganz andere Themen. Du bringst eine ganz andere Biografie mit, aber vielleicht kennst du das auch, dass in dir negative Grundüberzeugungen stecken, wo du denkst, wo kommen die denn her? Und die dich bis heute unglaublich beeinträchtigen. Und ich möchte euch jetzt ein paar Beispiele mal so nennen oder so ein paar Sätze, wo du mal hinhören kannst für dich. Ja, ist das so ein Thema für mich? Oder vielleicht hast du ganz andere Grundüberzeugungen, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Eine Grundüberzeugung könnte zum Beispiel sein, ich werde abgelehnt. Ich werde abgelehnt. Ich bin nicht liebenswert. Ich werde nicht gemocht. Vielleicht ist es so, dass du tatsächlich als Kind abgelehnt wurdest. Vielleicht solltest du nicht mehr geboren werden oder du solltest nicht schon geboren werden. Vielleicht solltest du anders sein, du solltest ein Junge werden oder was auch immer. Also du hast massive Ablehnung erfahren. Vielleicht ist das aber auch gar nicht in deinem Elternhaus passiert, sondern viel, viel später. Vielleicht warst du so dieses klassische Außenseitermädchen. Wurde es viel von anderen gehänselt, heute würde man sagen gemobbt. Ne? Kinder sind da ja immer sehr, sehr erbarmungslos. Man hat sich viel über dich lustig gemacht, vielleicht auch als Teenager oder Jugendliche. Und in dir hat sich diese Grundüberzeugung eingeprägt, ich werde nicht gemocht, ich werde abgelehnt. So, und jetzt bist du eine erwachsene Frau und denkst, doch, das war früher mal. Und dann passiert es vielleicht, dass du zum Beispiel heute Morgen hier reinkommst, du suchst dir ein Plätzchen, du siehst, da sitzen ein paar zusammen da und da, und dann gehst du irgendwo hin, setzt dich dazu, und keiner reagiert auf dich. Also die Frauen unterhalten sich fröhlich weiter, und du sitzt da. Abgesehen mal davon, dass das von den anderen wirklich nicht besonders höflich ist, dich da so sitzen zu lassen. Aber das hat eigentlich mit dir überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Die haben gerade ein Thema, die müssen vielleicht noch über irgendwas kurz sprechen. Es hat mit dir nichts zu tun. Aber du, die du diese alte Wunde, diesen alten Schmerz in dir trägst, ich werde abgelehnt, ich werde nicht gemocht, ich werde nicht geliebt. In dir ploppt in diesem Moment dieser ganze Schmerz wieder hoch. Und du bist aufgrund dessen überhaupt nicht in der Lage, ich sag mal so, dich auf so eine mentale Ebene zu begeben oder so sachlich und nüchtern damit umzugehen, ne, und zu sagen, ach, die scheinen hier so rumzu, ich suche mir mal einen anderen Platz, die haben hier so einen Klüngel, oder dich da rein zu grätschen und sagen, hallo, ich bin neu hier, ich kenne noch keinen, oder irgendwie so, ne? Man könnte ja ganz konstruktiv mit so einer Situation umgehen. Aber das kannst du in diesem Moment gar nicht, weil du aus deinem alten Schmerz heraus reagierst und agierst. Wie so ein Kind eben, ne? Wie von früher, so reagierst du. Und dann kann es eben sein, dass du so einen ganzen Morgen hier sitzt mit einem ganz miesen Gefühl und denkst, na toll, jetzt bin ich hier bei den Christen und hier werde ich auch abgelehnt. Hier wollen sie mich auch nicht. Und du kommst den ganzen Vormittag nicht so richtig rund und gehst mit einem ganz miesen Gefühl nachher nach Hause. Und an diesem Beispiel merkt ihr zum Beispiel, was das mit uns macht, ne? Welche Fäden das zieht bis in die Gegenwart hinein. Man kann niemand vertrauen. könnte so ein Satz sein aus deinem Leben. Vielleicht hast du mal Menschen vertraut, die dich sehr enttäuscht haben. Vielleicht hast du dich mal Menschen anvertraut und die haben deine Not überall rumposaunt und haben weitergeschwätzt und du hast es dann hintenrum brühwarm vermittelt bekommen, was du da erzählt hast, total verdreht. Vielleicht haben man deine Eltern auch, du hast dich deinen Eltern mal anvertraut mit einer großen Not und man hat dich überhaupt nicht ernst genommen. Oder man hat hinterher da schlecht drüber geredet und du hast für dich diese Überzeugung entwickelt, ich kann niemandem vertrauen. Und bis heute bist du nicht in der Lage zu vertrauen. Du kannst natürlich auch Gott nicht vertrauen. Wie denn auch mit dieser Grundüberzeugung? Und du kannst erst recht nicht anderen Menschen vertrauen. Ich muss mich mal gerade hier zurechtdrucken, das nervt mich. Du kannst erst recht nicht anderen Menschen vertrauen. Und dann bist du vielleicht in so einem Setting wie hier heute Morgen, wo du merkst, Mensch, hier ist so eine gute Atmosphäre. Und wir sind im Gespräch und du merkst, eigentlich würde ich so gerne mal über dieses Thema mit jemandem reden. Es wäre so wichtig. Und dann ist wieder dieser alte Satz da, ich darf niemandem vertrauen. Und es blockiert dich. Und du gehst hier raus, mit deiner Last, mit deiner Sorge, weil du eben dieses Ding in dir hast. Ich darf niemandem vertrauen. Ich genüge nicht. Das ist auch so ein klassischer Satz, den ganz viele in sich tragen. Ich bin nicht gut genug. Vielleicht wurdest du früher viel mit anderen verglichen. Mit deinen Geschwistern oder was sonst auch immer. Und ah, ja, die kriegen das alle hin und die haben doch auch gute Noten. Jetzt streng dich doch mal ein bisschen mehr an. Und du bist mit diesem inneren Gefühl ins Leben gegangen. Ich genüge nicht. So wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Das ist so deine innere Überzeugung. Und dementsprechend gehst du an Dinge dran. Du traust dir nicht zu, weil du immer denkst, ich bin nicht gut genug, nee, ich kann das nicht. Ich höre ich von so vielen Frauen, ne, die sind dann in irgendeiner Situation herausgefordert, irgendwas mal zu machen. Ah, nee, das kann ich nicht. Ah, das können die viel besser. Und nee, das traue ich mich nicht. Wir müssen uns da ja alle überwinden. Ne? Das ist aber, wenn du so einen alten Satz in dir hast, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug oder damit verbunden, ich muss perfekt sein, um überhaupt was machen zu können, dann blockierst du dich dein ganzes Leben lang. Auch wenn Gott dich vielleicht herausruft und sagt, hey, wag das doch mal, geh doch mal diesen Schritt. Du gehst ihn nicht, weil du diese Überzeugung hast, ich genüge nicht, kann das nicht, bin nicht gut genug. Oder der Satz, du musst lieb sein. Du musst lieb sein. So ein Klassiker, den Frauen in meinem Alter plus auch noch in ihrer Erziehung so mitbekommen haben. Verbal oder nonverbal. Du musst ein liebes Mädchen sein. Die Jungs, die konnten vielleicht schon mal so ein bisschen sich zur Wehr setzen, aber du musst es lieb sein. Und du hast es so verstanden, dass du immer für die Harmonie deiner Beziehung, deiner Familie oder wo auch immer du so unterwegs bist, zuständig bist. Und bis heute steckt das so in dir. Ich muss lieb sein, damit das hier irgendwie alles läuft. Und lieb sein bedeutet dann für dich, ich darf den Mund nicht aufmachen. Wenn mir was zu viel wird, wenn ich denke, das ist jetzt nicht in Ordnung. Nein, das darf ich nicht, muss ja lieb sein, das darf ich nicht sagen. Bis heute bist du eben nicht in der Lage, auch mal Nein zu sagen, auch mal Grenzen zu setzen und zu sagen, das ist jetzt hier nicht okay und ich möchte nicht, dass das hier so läuft. Ich denke, ihr habt schon so ein paar Ideen, was in welche Richtung das geht. Und vielleicht hast du auch selber aus deinem Leben, wenn du das mal so ein bisschen reflektierst, so ein paar solcher negativen Grundüberzeugungen. Zwei Beispiele, konkrete Beispiele von Frauen mache ich euch noch. Es war, ich glaube, im letzten Spätsommer, da erzählte mir eine Frau Folgendes. Sie sagte, wir waren am Samstag zusammen und sie erzählte dann von der letzten Woche und sagte, es war an einem der letzten schönen Sommertage. Das war noch so schön sonnig und schön warm und sie sagte dann, ich hatte so viel Lust, einfach mal meinen Liegestuhl in die Sonne zu ziehen, in den Garten, so auf die Terrasse, um mich da hinzulegen und einfach nur zu lesen in meinem neuen Buch und einfach mich so zu erholen, mitten am Vormittag. Und dann sagte sie, aber ich habe mich dabei total schlecht und schuldig gefühlt. Dann erklärte sie, warum. Sagte, meine Mutter, die wohnt mit im Haus. Die ist oben und die kann das immer sehen, was ich da im Garten mache. Und die sagt, meine Mutter, die hat nie im Garten gelegen und gelesen. Wenn, dann war die im Garten, um zu arbeiten. Das war klar, ne? Zum Arbeiten. Sie sagte, ich habe mich total schlecht gefühlt, dass ich jetzt da sitze, mitten in der Woche, an einem Arbeitstag, als Mutter mehrerer Kinder. Aber sie hatte auch noch einen Job, hatte sich aber an dem Morgen mal freigenommen oder hatte frei. Sie sagte, alle um mich herum sind am Arbeiten, die Nachbarn in ihren Gärten und alle anderen sind im Job. Und ich liege da und lese mitten am Vormittag. Sie sagte, ich habe mich so schlecht und schuldig gefühlt. Aber sie hat es durchgezogen, das fand ich auch richtig gut, also entgegen dieser Prägung mal gearbeitet, weil sie gesagt hat, ich habe die ganze Woche, muss ich noch arbeiten, habe ich gearbeitet. Die Arbeit im Haus, die läuft eh nicht weg, das kann ich auch noch später machen, aber jetzt brauche ich einfach mal Zeit und Ruhe für mich. Das ist das, was ich jetzt brauche, was mir gut tut und das setze ich um. Und das fand ich richtig gut, dass sie das so für sich gemacht hat. Ein zweites Beispiel, was noch deutlich machen soll, wie sehr das sich auch in unsere Beziehung mit Gott reinschleicht. Ganz klar, wenn du einen sehr lieblosen Vater hattest, einen vielleicht möglicherweise sogar übergriffigen Vater, einen gewalttätigen Vater, wie auch immer, und du kommst dann hier hin und hörst davon, dass Gott die Liebe ist, dass Gott dein himmlischer Vater ist, der dich liebt. Ja, na klar, du hast ja diese alte Prägung in dir, diese negative Grundüberzeugung. Dann bist du wie zugeschnürt. Und wenn hier so Lieder gesungen werden, wo du eigentlich merkst, oh, mein Herz, das öffnet sich so, aber dann ist sofort diese alte Prägung von so einem negativen Erleben von deinem Vater da. Und wenn du da nicht dran gehst und das nicht bearbeitest, dann bleibt das so. Und du bist innerlich eben auch Gott gegenüber wie zugeschnürt. Wir hatten vor einiger Zeit bei uns in der Gemeinde einen, ich nenne es mal so, interaktiven Gottesdienst. Mein Mann, der hat gepredigt über das Thema, dass wir unsere Lasten bei Gott ablegen können. Und wir hatten dann die Möglichkeit, uns so einen Stein zu nehmen, den nach vorne zu bringen und das Kreuz zu legen, so symbolisch, ne, dass ich meine Last bei Gott ablege, bei Jesus ablege. Und dann standen vorne noch ein paar Leute, zu denen konnte man gehen, dass sie für diese Situation für einen beten, dass sie einen da segnen. Das sollte jetzt nicht ein großes Gespräch sein, einfach nur noch ein Gebet. Und es war ein reges Kommen und Gehen davor. Und eine meiner Freundinnen, die saß so in meinem Blickfeld und saß da ganz versteinert mit einem ganz starren Gesicht. Ich wusste aber, dass es ihr zu dieser Zeit sehr, sehr schlecht ging. Sehr schlecht. Aber sie saß da nur wie festgetackert auf ihrem Stuhl. Und der Gottesdienst war vorbei und wir trafen dann aufeinander und wir unterhielten uns noch. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, warum hast du denn dieses Angebot nicht in Anspruch genommen für dich? Wäre doch eine tolle Chance gewesen, dass du da Befreiung und Heilung in diesem Bereich erfährst, dass Gott da in diesem Bereich bei dir weitergemacht. Wir haben ein Verhältnis, dass ich sie das so fragen konnte, ohne dass sie sich da irgendwie so bedrückt von mir gefühlt hätte. Und dann sagte sie, ach weißt du, ich weiß genau, wenn ich das in Anspruch genommen hätte oder wenn ich da nach vorne gegangen wäre, ich hätte angefangen, Rotz und Wasser zu heulen. Und dann sagte sie folgenden Satz, aber ich bin so geprägt, dass es niemanden etwas anzugehen hat, was in mir vorgeht. Oder was, in dem Fall ging es auch so um Ehe und um Familie, was da vorgeht. Die Fassade halten um alles in der Welt. Und da habe ich gedacht, wie schade, wie schade. Da hat diese negative Prägung, das darf niemand wissen, das geht niemanden etwas an, verhindert, dass sie einen guten Schritt in eine geistliche Richtung gemacht hätte. Ich denke, ihr habt jetzt genug Beispiele und innere Gedankenanstöße, was es da so an negativen Grundüberzeugungen geben kann. Vielleicht auch Ideen, was das so bei euch in eurem Leben ist. Und ich möchte euch jetzt noch einige Impulse mitgeben, wie man denn an dieser Stelle weiterkommen kann. Denn das ist ja das eigentlich Wichtige, ne? Das eine ist also die Bestandsaufnahme, ne? Zu sagen, ja, so ist das. Das zweite ist aber, wir brauchen ja, ich sag mal so Werkzeug, wie wir an dieser Stelle in einen Befreiungs- und Heilungsprozess hineinkommen. Und da möchte ich euch noch einige Impulse mitgeben. Dann machen wir die versprochene Gesprächspause und dann noch einen ganz kurzen letzten Abschluss. Der erste Impuls lautet, mach dir deine negativen Grundüberzeugungen überhaupt erstmal bewusst. Damit fängt jeder Veränderungsprozess an, immer. Ne? Die Bewusstmachung. Du musst ja bedenken, diese alten Grundüberzeugungen, diese alten Sätze kommen in der Regel ja aus deiner frühen Kindheit, ne? Oder überhaupt aus deiner Kindheit. Das heißt, du bist jetzt 20, 30, 40, 50 Jahre älter und es ist natürlich alles nicht mehr hier oben präsent in deinem Kopf, sondern es ist längst abgerutscht. So in dein Unterbewusstsein oder ich sag mal so in deinem Bauchgefühl, das hast du wahrscheinlich überhaupt nicht so präsent. Und es ist ganz wichtig, dass du das überhaupt erstmal hochholst und benennst. Wir werden in der Bibel ja immer wieder ermutigt, Dinge ans Licht zu holen. Ans Licht. Und zwar nicht, damit wir dann fertig gemacht werden, sondern Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, die werden wir ja im Licht erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Also darum geht es, dass ich diese Dinge benenne und in das Licht Gottes auch reinhole und dann als Fazit, als letzten Schritt auch Freiheit erlebe. Also das ist der Sinn der Sache. Ich erinnere mich an eine Situation, in die nehme ich euch gerne mit hinein, die ich damals so erlebt habe. Da fragte die Dame, die mich damals so begleitete, Frau Hinz, warum sind Sie eigentlich so überlastet? Ich hatte ja eine Erschöpfungsdepression und ich war für alle und jeden da und habe immer für andere gemacht und gemacht und gemacht. Und dann sagte sie vorhin, warum sind Sie denn eigentlich so erschöpft? Und da ploppte schlagartig ein Satz in mir hoch, der mich so geprägt hatte, der lautete, ich bin nicht wichtig. Das war meine absolute Grundüberzeugung über mich und mein Leben. Ich bin nicht wichtig. Wie kam das zustande? Klar, es kam zustande aus diesem Setting Alkoholikerfamilie. Ne? Da dreht sich alles eben um diese Suchtperson oder es könnte auch in anderen Situationen ein anderer Problememacher sein in der Familie und alle anderen, vor allem die Kinder, fallen so hinten runter. Und ich weiß, eine Frage, die mich in meiner ganzen Kindheit begleitet hat, war immer die, wenn meine Mama mich doch lieb hat oder lieb hätte, dann würde sie doch aufhören zu trinken. Dann würde sie mir und uns als Geschwistern das doch nicht antun. Später habe ich verstanden, dass man da nicht einfach den Schalter umlegen kann, ne? Dass das eine Krankheit ist und. Aber als Kind beziehst du das natürlich immer alles auf dich. Du hast ja noch nicht diesen Abstand, um drauf zu gucken und sagen zu können, da haben meine Eltern ein Thema. Das ist nicht mein Thema. Ich bin liebenswert, ich bin ein wunderbares Kind, das kannst du ja gar nicht denken. Du denkst, du bist verkehrt, du bist falsch und beziehst das als Kind immer. Das machen alle Kinder, auch in Scheidungsfamilien, in Familien, wo gestritten wird. Kinder denken immer, sie sind selber dran schuld und beziehen das auf sich. Und so war das eben auch bei mir. Ich war der Überzeugung, ich bin nicht wichtig. Und klar, dass ich mit dieser Überzeugung im Kopf in eine Erschöpfungsdepression gerutscht bin, ist eigentlich eine ganz logische Konsequenz. Wenn du immer denkst, alle anderen sind wichtig, aber ich doch nicht. Ich darf doch nicht sagen, dass ich das nicht will oder dass mir das zu viel wird. So wichtig bist du doch nicht. Ja, du bist doch nicht wichtig. Das kriegt man ja überhaupt nicht hin. Und so bin ich natürlich in diese Erschöpfung reingerutscht. Wie gesagt, für mich war es wichtig, das mal zu benennen und ich habe das tatsächlich gemacht. Ich habe das mal ganz groß auf ein Blatt geschrieben, diesen Satz, ich bin nicht wichtig. Und allein wenn du das machst, verändert das schon ganz viel bei dir. Denn ich habe sofort gedacht, das stimmt doch nicht. Was ist das denn für ein Murks? Diesen Satz, Du bist nicht wichtig. Würde ich doch niemals einer Freundin sagen, niemals meinen Kindern, meinem Mann oder irgendjemandem, der zu mir ins Gespräch kommt, niemandem würde ich sagen, oh, du mit deinem Problem, du bist nicht wichtig. Niemals. Aber ich lasse es zu, dass ich mir selbst diesen Satz immer und immer wieder sage. Und da habe ich schon gemerkt, hey, hier stimmt was nicht. Ne, so kann das nicht richtig sein. Also erster Impuls, bewusst machen. Ruhig mal aufschreiben oder laut aussprechen, wie auch immer. Damit das mal aus dieser Dunkelheit, wo es da sein Unwesen treibt, mal rauskommt und ans Licht kommt. Und dann kannst du nämlich ein bisschen besser gucken, stimmt das überhaupt? Und das ist der zweite Impuls. Gibt dir die Erlaubnis, diese Sätze überhaupt mal zu hinterfragen? Tatsächlich müssen manche von uns sich da wirklich erst die Erlaubnis geben. Woran liegt das? Diese Sätze wurden in der Regel ja von Autoritäten, also Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels, was auch immer, in unser Leben hineingesprochen oder vorgelebt. So, und jetzt warst du ein kleines Kind und jemand anders kommt und sagt, oh, du kriegst auch gar nichts, du bist auch zu blöd. Also zwei linke Hände oder was auch immer. Natürlich hast du das geglaubt. Ne, da kommt ein Erwachsener, der hat doch Ahnung vom Leben und der sagt dir, du bist so. Oder der lebt dir etwas vor, ne, wo du sagst, wenn alle in deiner Familie sagen, man kann niemandem vertrauen, oh, alle Menschen um dich herum, die wollen dir nur irgendwas. Die haben doch Erfahrung, die Erwachsenen. Und du als Kind nicht, also sagst du, ja, dann wird das ja wohl so stimmen. Und für mich war ein ganz wichtiger Schritt hin zu einer Veränderung, der, dass ich verstanden habe, ich bin aber kein Kind mehr. Ich bin heute eine erwachsene Frau. Und das sage ich jetzt für mich, du müsstest das einfüllen, wie es für dich passt. Mit Jesus im Herzen und der Bibel in der Hand habe ich hier und heute alles, was ich brauche und mit meinem Erwachsenensein, um selber entscheiden zu können, welche Grundüberzeugungen über meinem Leben stehen. Ich muss diesen alten Autoritäten nicht mehr gehorchen, wenn ich heute merke, das stimmt nicht. Und du musst es auch nicht. Ein dritter Impuls lautet, setze eine gute Grundüberzeugung anstelle der alten ein. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Schritt. Wenn wir zu einer Sache in unserem Leben Nein sagen, wenn wir uns von einer Sache im Leben verabschieden, wenn wir sagen, so will ich nicht mehr denken, so will ich nicht mehr handeln, dann ist es super, super wichtig, dass du dann etwas Konstruktives, anderes an diese Leerstelle setzt. Wenn du das nicht tust, dann entsteht einfach nur ein Vakuum und dann rutschen ganz schnell die alten Sachen da wieder rein. Das ist einfach so der Gang der Dinge. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir ganz konstruktiv überlegst, was soll denn heute meine Überzeugung sein? Was passt zu mir? Ich habe zum Beispiel damals dieser Satz, ich bin nicht wichtig, den wollte ich ja nun verabschieden, habe ich überlegt, was passt denn heute für mich? Ich wollte nicht ins andere Extrem fallen. Das war mir schon mal klar. Ich wollte nicht zu den Frauen gehören, die in der Lebensmitte den Schalter umdrehen und plötzlich über Leichen gehen. Ne? Weil alles, bis jetzt haben sie alles nur für andere gemacht, dann passiert irgendwas, eine Krise, dann kommt eine Reha, eine Kur oder sonst was und dann kommen die wieder wie ausgewechselt. Und dann ist plötzlich die Familie egal, dann ist alles egal. Ich ziehe jetzt mein Ding gnadenlos durch. Das wollte ich nicht. Das konnte ich auch in der Bibel nicht finden. Was ich aber in der Bibel gefunden habe, das war Ausgewogenheit. Ausgewogenheit. Einer trage die Last des anderen. So werdet ihr das Gebot Christi erfüllen. Ne? Das steht im Galaterbrief. Einer trage die Last des anderen. Mit jeder Last, die du trägst, brauchst du auch wieder jemanden, der deine Last trägt. Oder dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, im 1. Petrusbrief. Dient einander. Da steht nirgendwo etwas davon, dass du alle bedienen sollst und die legen sich gemütlich zurück und lassen sich bedienen. Sondern es geht um einander dienen. Wenn du dienst, brauchst du auch Menschen, die dir dienen. Und das musst du auch zulassen, dass dir mal gedient wird. Oder den Satz, den wahrscheinlich alle von euch irgendwie schon mal gehört haben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ne? Ausgewogenheit. Selbstliebe, Liebe zum anderen. Also was ich in der Bibel überall fand und finde, ist Ausgewogenheit. Und so habe ich meinen Satz so innerlich verändert in diese Richtung, dass ich gesagt habe, ich möchte weiterhin auf die Bedürfnisse anderer Menschen eingehen. Ich möchte weiterhin gerne anderen dienen, sie wertschätzen und für sie da sein. Sie sind für mich wichtig und sie sollen wichtig sein. Aber ich bin genauso wichtig. Und wir stehen auf Augenhöhe miteinander. Und das ist auch für uns heute Morgen. Wir alle stehen auf Augenhöhe da. Da ist keiner besser, keiner schlechter. Nein, auf Augenhöhe. Und in der Konkretion, im Alltag ist es natürlich so, dann ist mal der eine wichtiger und mal der andere, mal dein Partner oder Kinder, wenn du welche hast, oder im Job. Das ist so, ne? Das ist immer so ein bisschen so ein Hin- und Her-Jonglieren. Aber unterm Strich muss Ausgewogenheit sein, ne? Müssen alle in gleicher Weise vorkommen. Also das ist dann zum Beispiel so eine Veränderung in meinem Leben gewesen. An dieser Stelle möchte ich dich auch sehr ermutigen dazu, dass du das Wort Gottes mit hineinnimmst. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass in der Bibel nicht nur gute Lebenshilfesätze stehen oder Gottes Geschichte mit uns Menschen, sondern dass das Wort Gottes wirklich Kraft hat. In der Bibel heißt es, das Wort Gottes ist lebendig. Und schärfer und kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also super kraftvoll und super scharf, die Dinge so zu unterscheiden. Und ich ermutige dich sehr, dass du mal schaust, was könnte so in der Bibel für mich zu diesem Thema stehen. Es gibt natürlich auch andere gute Sätze. Eins habt ihr zum Beispiel auch bei euch auf dem Tisch, hat Sören Kierkegaard mal gesagt, das Leben kann nur rückwärts verstanden, muss aber vorwärts gelebt werden. Das ist auch zum Beispiel ein guter Satz. Aber es gibt eben gerade in der Bibel gibt es Sätze, die haben Kraft, dich zu verändern. Und ich lade dich sehr ein, dass du noch mal guckst und dir was rausschreibst oder wenn du selber sagst, oh, ich habe überhaupt keine Ahnung von der Bibel, kenne ich nicht, weiß ich nicht, dann bitte jemand anders mal, dir was aufzuschreiben, damit du diese Worte mit in dein Leben hineinnimmst, die dich verändern. Eine Freundin von mir, die hatte lange Zeit die Überzeugung in sich, sie wäre total unattraktiv. Wie kam das? Sie hatte in ihrer Kindheit eine kleine Schwester, die war super, super, super süß. Also so ein richtiges kleines, blond gelocktes Engelchen. Und jedes Mal, wenn Oma, Opa, sonst wer kam, oh, ist die süß, ne? Und manchmal musst du da ja gar nicht viel sagen. Kinder haben ja ein ganz großes Gespür für Blicke und für Sympathie und Antipathie. Die fühlen ja viel, viel mehr, als wir das so meinen. Und sie hat halt gemerkt, dass die alle so auf sich gezogen hat. Sie stand daneben und sie wurde halt nicht so beachtet. Und später ging es dann in der Jugend, ging es dann weiter. Die ganzen jungen Männer, die fielen tot um, als sie ihre Schwester gesehen haben, weil die so wunderhübsch war. Und sie sagte immer, ich war es eben nicht. Und bei ihr war die Überzeugung, ich bin unattraktiv, ich bin hässlich, sowieso nicht. Und dementsprechend, das ist ja das Problem, wenn du das nicht bearbeitest du, dementsprechend bedienst du auch deine ganzen Überzeugungen immer wieder, die du hast. Du reaktivierst die immer wieder. Ne? Und so war das eben auch bei ihr. Dementsprechend ist egal. Und sie hat sich zum Beispiel einen Satz aus der Bibel genommen, aus Psalm 139, da heißt es, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Staunenswert sind deine Werke. Diesen Satz hat sie sich genommen und auf viele schöne Karten geschrieben, überall hingehängt, wo sie immer so hinguckt, damit diese Worte Gottes diese alten negativen Grundüberzeugungen in ihr ersetzen oder korrigieren. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Und das kann man ja jenseits aller Schönheitsideale sagen, die sowieso kommen und gehen hin und her. Einfach dieses Bekenntnis, hey, ich bin geliebt und ich bin von Gott gemacht und ich bin wunderbar gemacht. Einen letzten Impuls gebe ich euch noch mit und dann starten wir in die Gesprächspause. Der lautet, bleibt dran. Das ist jetzt nochmal so was ganz, ganz Wichtiges. Wir wissen heute von der Hirnforschung, dass dass diese negativen Überzeugungen oder überhaupt sämtliche Prägungen in unserem Leben regelrechte Spuren in unserem Gehirn hinterlassen. Also die keine Ahnung, was das sind, Synapsen oder was auch immer, die verbinden sich da zu so einer regelrechten Bahn, wo deine Gedanken und deine Gefühle entlang rasen. Also kommst du in eine Situation, zum Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, ne, du denkst, hier spricht ja keiner mit dir und plopp rasen deine Gedanken los, ich werde abgelehnt, ich werde abgelehnt, ich werde abgelehnt. So schnell kannst du gar nicht denken und gucken, wie das passiert. Das ist einfach so. Und es braucht wirklich Training und dranbleiben, um neue Grundüberzeugungen in uns einzuprägen. Ich bin absoluter Überzeugung, dass Gott in unserem Leben Wunder tun kann. Und ich habe das an manchen Stellen schon erlebt, wo Sachen, wo ich gedacht habe, das geht nicht, das kriege ich nicht hin, wo tatsächlich da auf einmal was ging, wo ich vorher gedacht, das geht nicht und auf einmal ging's. Diese Überzeugung habe ich, aber ich glaube auch, dass Gott uns gerne in Prozesse mit hineinnimmt, dass wir üben, dass wir trainieren. Und es ist auch gar nicht schlimm, ne, wenn wir üben und wieder hinfallen und nochmal üben, das macht ja nichts. Aber bleib dran. Jesus hat mal gesagt, auf gutem Boden, das hat er so im Kontext von so einem Feldarbeiter gesagt, auf gutem Boden ist der Same bei denen gefallen, die das Wort Gottes, also dieses Gute, was Gott in dein Leben hineinsprechen will, mit gutem und aufrichtigem Herzen festhalten, das Hören, und dann kommt es daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen. Frucht bringst du nicht und niemals in deinem Leben, wenn du einmal einen Schritt in eine gute geistliche Richtung gehst. So, jetzt habe ich das. Das habe ich heute Morgen hier gehört. Und ab Montag wird dann alles anders. Nein, Frucht bringst du erst, wenn du diesen Schritt wieder und wieder und wieder gehst. Du wirst aber merken, wenn du das trainierst, wenn du das einübst, wenn du neue Bahnen in deinem Gehirn so entwickelst, mit der Zeit wird's leichter, immer leichter, immer leichter. Und irgendwann merkst du, ach, guck mal. Die alten Gedanken springen in mir gar nicht mehr an. Das Neue hat dann wirklich Wurzeln geschlagen. Soweit. Und jetzt lade ich euch ein, dass ihr an den Tischen jetzt mal in einen Austausch kommt über das, was ihr bisher gehört habt. Am besten ist es immer, man spricht über das, was einen selber jetzt so angesprochen hat, wo man sagt, ja, da habe ich ein Thema. Nun weiß ich selber, dass das ein sehr persönliches Thema ist und die eine oder andere von euch sagt, ey, never, ich werde hier nicht jetzt hier so was von mir erzählen, das will ich nicht. Keiner von euch muss das tun. Dann redet theoretisch darüber. Man kann ja auch sagen, ne, ja, es gibt solche Überzeugungen und das habe ich auch schon mal gehört, man muss ja sich selbst, kann sich da ja auch ein bisschen rausnehmen. Keiner von euch soll sich genötigt fühlen, jetzt sehr persönlich zu werden, aber wenn du das magst, tu das gerne und ich werde dann gleich von hier vorne den Abschluss machen, den Abschluss dieses Vortrags machen und dann wirst du gleich dann nochmal übernehmen. Aber jetzt erstmal, ich sag mal so 10 Minuten oder so und dann geht's von hier vorne weiter. Anderes oft zu viel, ne, zu überlagert. Also wenn du da eine Kollegin, eine Nachbarin oder so hast, dann könnte das vielleicht was für dich sein. Und 2 Bücher, die ich euch auf jeden Fall noch sehr ans Herz legen möchte, das sind die beiden. Schatzmeister, 70 Impulse für ein gelingendes Leben und das der Klang deiner Stimme. Gott und sich selbst neu begegnen, Impulse für ein Jahr. Da hast du tatsächlich jede Menge Sätze aus der Bibel. Da ist immer was dazu geschrieben. Ich weiß von vielen, die nehmen das auch so für ihre Kleingruppen oder für Zweierschaften oder so, dass sie sagen, wir gehen das mal so durch. Kann man dann prima hinterher drüber reden. Aber du hast schon mal so Wort Gottes, wenn du jetzt hier bist und sagst, ich kenne das nicht, habe keine Bibel, weiß ich nicht, könnte das was sein. Oder wenn du sagst am Anfang des Jahres, Mensch, ich möchte in diesem Jahr mal wieder so in Sachen Bibellesen ein bisschen auf die Spur kommen, braucht da nochmal was Gutes, was mich weiterbringt, dann könnte das auch etwas sein. Ich möchte euch zum Schluss noch in eine Sache mit hineinnehmen und stelle das mal unter die Überschrift, rechne mit der verändernden Kraft Gottes in deinem Leben. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass alles, was ich gerade gesagt habe, total wichtig ist. Und du sitzt jetzt hier vielleicht und sagst, das hört sich alles so therapeutisch an. Ja, tut es. Therapeutisch heißt heilend. Und das sind heilende Schritte. Aber ich glaube auch, dass es Dinge in unserem Leben gibt, wo wir nicht drankommen und wo wir wirklich Gott brauchen, der so in die Tiefe unseres Lebens reinkommt. Und eine Situation, die möchte ich jetzt zum Schluss noch mit euch teilen, war in dieser Zeit damals, als es mir sehr, sehr schlecht ging. Es gab Tage, da habe ich gedacht, ich schaffe das nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Ich komme gegen diese Dunkelheit, gegen diesen Druck und all dem, was durch so eine Depression auch ausgelöst, ich komme dagegen nicht mehr an. Und an einem Tag war es so besonders finster und da kam mir ein Satz in den Sinn aus der Bibel, deswegen betone ich das immer wieder so, Bibel, Bibel, Bibel. Da kam mir ein Satz aus der Bibel in den Sinn, da sagt Jesus mal, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ein Satz, den er in einem ganz, ganz anderen Kontext gesagt hat, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du schon mal so erlebt hast, da ist ein Wort, da merke ich genau, das ist jetzt für mich. Das ist für mich. Und genau so habe ich diesen Satz in diesem Moment auch gehört. Ich lebe und du sollst auch leben. Und dieser Satz ist ganz tief in meine Seele hineingefallen, so in den Bodensatz meiner Seele, dort wo mein Selbsthass lag, meine Lebensverweigerung, mein Nein zum Leben und auch meine ganze Resignation. Dort hinein fiel dieses Wort vom Leben und hat ganz viel Licht in meine Dunkelheit gebracht. Das heißt nicht, dass in diesem Moment alles weg war. Ich hatte trotzdem noch Panikattacken, ich hatte trotzdem noch lange Zeit mit diesen depressiven Gefühlen zu tun, aber Gott hat an einer Stelle gewirkt, wo ich niemals dran gekommen wäre. Und er hat da ganz, ganz tief drin etwas heil gemacht und etwas verändert, sodass das Neue, was ich dann eingeübt habe, tatsächlich auch dann nach und nach Früchte gezeigt hat. Und deswegen meine ganz große Ermutigung an dich, nimm Gott in dein Thema mit hinein. Fang an zu beten, dafür brauchst du nicht irgendwelche besondere Sprache zu haben. Du kannst es einfach so machen, wie du denkst, wie man Gott ansprechen könnte. Mach es. Und bitte Gott, dass er in dein Leben hineinkommt und deine verwundete Seele heilt, anrührt und an diese Stellen dran geht. Und dann kannst du ganz entspannt sein und gespannt sein, was so in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Vorbei und vergessen wirklich. Ich hoffe, ich konnte euch heute Morgen einige hilfreiche Impulse weitergeben. Und ich hoffe sehr, dass ihr an dieser Stelle so für euer Thema weiterkommt. Bleibt dran und dann können wir alle miteinander gespannt sein, was passiert. Ganz, ganz herzlichen Dank für euer sehr, sehr aufmerksames Zuhören.